Nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Protest- und Informationssonntagsspaziergang vom Aktionsbündnis Castor Widerstand in der Gewächsheim. Bevor ich jetzt in meine Rede einsteige, möchte ich euch gleich noch auf was Neues aufmerksam machen. Wir hatten ja vor kurzem die Fukushima-Demonstration, die wir dann aufgrund von Sturmwarnungen mit neuer Route in Kirchheim noch gut abhalten konnten. Aber wir hatten vorgesehen, die schöne Aussicht mit unseren Photovoltaikmodulen zu platzieren als Alternative. Heute deshalb auf dem Sonntagsspaziergang, und werden wir immer zumindest nur eine Stange unserer Module beim Sonntagsspaziergang mitführen. Photovoltaik und Wind statt Kohle und Atom, das ist unser Motto. So, die Themen in meiner heutigen Rede sind drei. Das heißt, einmal nochmal ein Rückblick und Information zu der Störfallübung mit der Strahlenwolke hier am AKW in Neckarwestheim. Dann noch ein Kommentar und Darstellung, was ist der Kern des Berichts der Kohlekommission an die Bundesregierung. Und dann der wichtigste Part, auch heute nochmal aktueller Stand der Energiewende. Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, Ende Februar fand hier eine Notfallübung statt. Strahlenwolke, Störfall im AKW Neckarwestheim. Durchgeführt hat das Ganze das Lagezentrum vom BFS, also vom Bundesamt für Strahlenschutz, in Form einer Simulation. Was war die Grundlage? Es gab und gibt hier unterstellt in Neckarwestheim ein Erdbeben. Das Erdbeben führt zu einem Stromausfall, aber die Notfallsysteme im AKW übernehmen noch die Stromversorgung. Allerdings gelingt dies nur knapp einen halben Tag. Am nächsten Tag totaler Stromausfall und es kommt hier im AKW Neckarwestheim zu einer Kernschmelze. Also eigentlich zu einem nicht beherrschbaren Supergau. Bei dieser Notfallübung ging es ausschließlich jedoch um die interne Kommunikation und PC-Simulationen zwischen Behörden. Bundesbehörde, das Bundesamt für Strahlenschutz, die haben dann auch in München im Büro eine die Zentrale der Störfallübung dann eingerichtet. Das Umweltministerium, Bundesumweltministerium war, sag ich mal, leicht touchiert. Auch leicht touchiert unser baden-württembergisches Umweltministerium, hauptsächlich dann noch das Regierungspräsidium eingebunden. Also eine interne Übung zwischen Behörden, kann man sagen, ja, wäre einmal, ist auch mal sinnvoll, dass man sowas macht. Was jedoch überhaupt nicht geht aus Sicht von uns ist, dass keine der realen Notwendigkeiten, die bei einem Supergau oder auch unterstellt nur einer radioaktiven Wolke mit bis zu 8000 Millisievert, die hier dann Richtung Heilbronn, Richtung Eppingen wandert, dass da überhaupt alles, was in radioaktiver Strahlung die Bevölkerung beeinträchtigt und selbst auch zu sofortigen Todesfällen führen könnte, dass das alles ausgeblendet wurde. Es wurde an Evakuierungen überhaupt nicht gedacht real. Es wurde auch nicht theoretisch geklärt, wie man das machen könnte. Und in der LKZ stand dann in dem Artikel ein Zitat vom zuständigen Kreisbrennmeister von hier vom Kreis Ludwigsburg. Er habe von dieser Übung aus der Zeitung erfahren. Also nochmal, wir haben einen Supergau, hohe Strahlenwerke, die Wolke wandert von hier Richtung Heilbronn, was real den Windverhältnissen an diesem Tag entsprach. Und dann beschließt das Lagezentrum, dass man nur in einem Radius von 5 Kilometer evakuiert, geht aber überhaupt nicht darauf ein, in welcher Form hier dann selbst im 5 Kilometer Radius eine Evakuierung stattfindet. Und beim Supergau, das wissen wir von Tschernobyl, Fukushima und von anderen Unfällen, kann man 5 Kilometer vergessen. Man muss dann im Prinzip alles von hier bis Eppingen oder noch weiter evakuieren. Die Besonderheit war dann, dass dann einen Tag später, also am zweiten Tag der Notfallübung, nach der Kernschmelze, tritt dann plötzlich keine Radioaktivität mehr aus dem AKW aus. Es gelang also, die Kernschmelze sozusagen, wie soll ich sagen, wegzuzaubern. Und die Wolke wird dann im Laufe vom zweiten Tag immer ungefährlicher. Zwischendrin verschwand sie auch mal an den PCs. Zum Glück taucht sie wieder auf. Und als sie wieder aufgetaucht ist, hat sie sich im Laufe des zweiten Tages dann sozusagen ins Nichts aufgelöst. Was uns erstaunt hat als Atomkraftgegner, war, welche Medienresonanz dieses Ereignis dann erfahren hat. Klar, das Bundesamt für Strahlenschutz und die Landesbehörden haben gesagt, das ist aufgrund von Tschernobyl, dass man jetzt auch zwischen Behörden eine interne Notfallübung macht. Und dann haben sie alle eingeladen, auch die Lokalpresse, Fernsehen, SWR hat darüber berichtet. Und dann haben sie auch einen Redakteur von der Süddeutschen Zeitung nach München ins Lagezentrum eingeladen. Und auch der hat es geschafft, einen dreiviertelseitigen Bericht in der Süddeutschen Zeitung zu bringen, über alles, wie die telefonieren, wie sie Leute nicht erreichen, dass dann die Kommunikation wieder geklappt hat und so weiter. Aber über das, was hier eigentlich los wäre, wenn auch nur ernsthaft, nicht ein Supergau, sondern ernsthaft hier eine tödliche radioaktive Strahlung austreten würde, das alles spielte keine Rolle. Ja, und warum erzähle ich Ihnen euch das jetzt nochmal so nachträglich? Am 11.3. war der 8. Jahrestag von Fukushima. Und wir hatten hier am Sonntag, am 10.3. unsere Demonstration. Wir haben 3 Presseerklärungen rausgegeben vom Trägerkreis aus. Zuerst mit der Bitte um Terminankündigung, wo nichts veröffentlicht wurde. Dann haben wir auch noch 2 Presseerklärungen rausgegeben. Und das ist sozusagen 2 Wochen nach dem, was ich euch gerade erzählt habe, hat es dann stattgefunden, wo wir die 2 weiteren Presseerklärungen rausgegeben haben. Ausdrücklich auch darum gebeten, in Kurzform inhaltlich über Fukushima vorab zu unserer Demo zu berichten. Geschah so gut wie nicht. Und es wäre eigentlich das Spiegelbild von dem, was genau Ende Februar in dieser Übung dann gemacht worden wäre, genau das Spiegelbild Fukushima hier. Wir hätten nicht nur Evakuierungen im bedeutenden Umfang, wir hätten hier unbewohnte Gebiete für viele Jahrhunderte oder für Jahrtausende. Und das spielte aber bei uns in den Medien keine Rolle, sondern man hat sozusagen dann die Kommunikation beleuchtet, die zwischen verschiedenen Behörden stattfindet, aber die Echtauswirkungen eines solchen Störfalls nicht. Demokratie. Gut war dann, dass wir unsere Demonstration dann trotz den Wetterbedingungen, wie gesagt, mit der veränderten Route gemacht haben, in Kirchheim geblieben sind. Gut war auch, oder sehr gut sogar, dass dann situationsbedingt immer noch 500 Menschen gekommen sind zu unserer Demo. Deshalb hatten wir eine erfolgreiche Demo und über die Demo wurde dann auch, sag ich mal, befriedigend berichtet. Das war gut so. Deshalb auch nochmal Dank an euch, die da dabei waren und das unterstützt haben. Ja, der zweite Punkt, den ich heute nochmal darstellen möchte, ist das Thema Kohleausstieg. Die Kohlekommission hat jetzt den Bericht an die Bundesregierung dann abgegeben. Was ist geplant? Es geht im Prinzip um die ökologische Energiewende, von unten gepusht, kontra den fossilen Besitzständen und den Gewinninteressen der Konzerne. Dazu nochmal der Überblick in Kurzform. Das, was jetzt die Kohlekommission vorgeschlagen hat, ist, dass es bis zum Jahr 2038 einen sogenannten Kohleausstieg geben soll. Dass allerdings kurzfristig nur wenige Kohlemeiler, also auch nur wenige Braunkohle-Dreckschleudern vom Netz sollen, bis 2022 nur minimal, circa maximal 12,5 Gigawatt vom Netz gehen. Und das Thema ist natürlich auch, dass der komplette Ausstieg zwar bis 2038 vorgesehen ist, dass es aber Stufenschritte zur Prüfung gibt. Stufenschritte zur Prüfung 2023, 26 und 29. Und was, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, soll da geprüft werden von was? Wie entwickeln sich die Strompreise? Wie ist das mit dem Klimaschutz? Thema AKW, lass grüßen. Und natürlich auch die Frage der Versorgungssicherheit. Umgekehrt, wenn man die Dreckschleuder und Kohlemeile runterfährt, geht es natürlich darum, dass man die erneuerbaren Energien ausbauen muss. Deshalb hat jetzt aber die Kohlekommission, nochmal wie übrigens die Bundesregierung auch, den Zubau bis 2030 bei den regenerativen Stromerzeugungen nur auf 65% festgelegt. Dabei wäre schon seit Jahren klar, würde man das nicht ausbremsen, hätte aber 2030 mühelos, wenn jetzt schon vorher 100% regenerative Stromerzeugung schaffen können. Und es gibt dann auch noch Verhandlungen mit den Energiekonzernen zum Kohleausstieg. Das bedeutet, angedacht ist, dass es insgesamt um 40 Milliarden Euro geht. Wir hatten diese Woche jetzt den ersten Schritt dazu, da traf sich die Bundesregierung mit allen Ministerpräsidenten der Länder und gerade die Taktgebenden von den 5 Bundesländern, die sozusagen die Braunkohleverstromung haben, die haben jetzt schon diese Woche dann durchgesetzt, dass es eine Soforthilfe vom Bund an diese 5 Länder von 1,5 Milliarden gibt. Des Weiteren wurde beschlossen, dass es dann auch noch 260 Millionen Strukturhilfe gibt, Strukturhilfe in der Form, dass dann jetzt dort Straßen gebaut werden, dass Infrastruktur gebaut wird, damit sich Industrie ansiedeln kann. Wir fordern allerdings nicht bis 2038 zu warten, sondern die bundesweite Anti-AKW-Bewegung und alle auch bundesweiten Bewegungen wie Greenpeace und andere auch ausgestrahlt. Wir fordern ganz klar, bis spätestens 2030 müssen alle Kohlemeiler vom Netz und die Energiewende darf nicht mehr ausgebremst werden. Das Hauptargument, was jetzt auch wieder in der Presse stand, war ja die Frage der Arbeitsplätze. Deshalb möchte ich auch heute noch mal daran erinnern, wie die Entwicklung der Arbeitsplätze gerade auch in den Ostländern war. Einmal, was haben wir an Beschäftigten im Braunkohletagebau? Wir haben bundesweit noch knapp 15.000 Beschäftigte im Braunkohletagebau, wobei viele dann, wenn man jetzt einen Kohleausstieg für die nächsten 8 bis 10 Jahre nehmen würde, auch schon ins Rentenalter kommen. Also das Thema Arbeitsplätze bei denen, die direkt in den Braunkohlerevieren schaffen, nur minimal wäre. Dann haben wir in alle Kohlekraftwerken bundesweit zusammen knapp 5.000 Beschäftigte. Wir sprechen also über 20.000 Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, immer gestrecktes Szenario von 8 bis 10 Jahren, wenn es schnell geht. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall bewältigbar ist. Denn wir haben schon ein ganz anderes Szenario gehabt und das betrifft gerade auch die ostdeutschen Bundesländer. Das Szenario ist das Thema Photovoltaik. Wir haben in der Photovoltaikindustrie im Jahr 2011 110.000 Beschäftigte bundesweit gehabt. Wir haben dann im Jahr 2013 einen Rückgang auf nur noch 56.000 Beschäftigte in der Solarindustrie in der Bundesrepublik gehabt. Und 2015 waren es nur noch 32.000 Beschäftigte. Das heißt, es geht um 20.000 Braunkohleabbau oder überhaupt um 20.000 Kohleplätze, wenn man alle Meiler dazu rechnet. Und wir haben schon über 70.000 Plätze in der Arbeitsplätze in der Solarindustrie verloren. Das alles wird natürlich nicht so argumentiert, sondern das Argument ist, damit man bei der Bevölkerung dann auch 40 Milliarden Euro rechtfertigen kann, das Thema, dass natürlich jetzt die Arbeitsplätze im Osten gerettet werden müssen, strukturschwache Regionen, ja, das ist so. Aber hätte man die Photovoltaikindustrie nicht ausgebremst, würde man die Zubaugrenzen, die jährlichen, die jetzt Wind und Photovoltaik ausbremsen, abschaffen, würde man die Zwangsausschreibungen für große Photovoltaikanlagen abschaffen und würde man die Zwangsausschreibungen für alle Windräder abschaffen, dann hätte man die Energiewende, die Möglichkeit bis 2030 das auch zu machen und dann bräuchte man noch mehr Arbeitsplätze als wie nur die 20.000, die jetzt im Kohlebereich verloren gehen. So. Das war jetzt sozusagen, ich sag's mal, der praktische Teil der Darstellung zum Thema, wo stehen wir, Energiewende und sonst was. Jetzt möchte ich kurz nochmal zusammenfassend euch auch das Thema Atomausstieg und Kohleausstieg so erklären. Es geht natürlich bei dem ganzen Thema darum, was gibt es an Besitzstand an Kraftwerken, siehe auch hinter uns die beiden und die bundesweiten AKWs. Es geht um alle Atomanlagen, es geht auch um Kernforschungszentrum, wie zum Beispiel riesiger Komplex in Karlsruhe. Dann geht es um zugesagte Laufzeiten. Es ging beim Atomausstieg dann immer um Strommengen und um Garantien, dass Strommengen noch erzeugt werden dürfen. Und dahinter steckt nichts anderes als wirklich wie Milliardengewinne, die die Konzerne jedes Jahr scheffeln und gescheffelt haben. Beim Atomausstieg haben sich die Atomkonzerne jetzt für die 23 Milliarden für alle Zeiten vom Atommüll freigekauft. Seit Januar in diesem Jahr, also Januar 2019, gehört der ganze Atommüll bundesweit, auch das Lager hier bei uns, hat der Staat übernommen, gehört der Atommüll im Staat, also sprich ja uns als Bürger, vor allen Dingen auch die Folgekosten. Und im Gegenteil könnten beim Atomausstieg die Konzerne jetzt noch Klagen erheben, weil handwerklich schlecht gearbeitet wurde und Lobbyisten wie Hennehöfer und andere die Gesetze mitschreiben. Das heißt, es läuft jetzt noch die Klage, wo wir damit rechnen müssen, nach dem, was wir jetzt in den letzten 4 Wochen erfahren haben, dass eventuell Vattenfall die knapp 5 Milliarden Euro vom internationalen Schiedsgericht in den USA zugesprochen bekommt. 1,1 Milliarden Brennelementesteuer haben sie schon zugesprochen bekommen, 2 Konzerne. Und so geht es gerade weiter. Thema Kohleausstieg. Ja, Thema Kohleausstieg ist jetzt eigentlich, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, die Blaupause vom Atomausstieg aus meiner Sicht. Das bedeutet, habe ich schon gesagt, Scheinargument Arbeitsplätze. Aber im Kern geht es genau darum, sie haben jetzt noch ca. 60 Kohlemeiler am Netz. Sie haben nochmal zusätzlich ca. 25 Kohlemeiler, die heute schon abgeschaltet sind, die aber sogenannte Notreserve sind oder die als Winterkraftwerke mit Ausgleichszahlungen dann abgebildet werden. Und wir haben natürlich auch hier die Situation, wie beim Thema Atom, Laufzeiten. Die Braunkohleförderung ist in den Revieren, sowohl im Kölner wie auch in den also im Gebiet Lausitz, also in den Ostbundesländern, gibt es bereits Braunkohleförderungszusagen bis 2040 und bis 2045. Das heißt, genau dasselbe Spielchen wiederholt sich doch wie bei den Reststrommengen, dass natürlich die Konzerne sagen, wir haben sie Zusagen, da können wir uns darauf einstellen, dass sie das dann auch bei den Verhandlungen zum Ausstieg dann geltend machen und dafür Milliardenersatz haben wollen. Und das Problem dabei ist, aus Sicht von uns als Atomkraftgegner, dass wir schon seit vielen Jahren eine Koalition haben, wo sozusagen alle politische Couleur mitmacht. Das bedeutet Rot-Grün in Baden-Württemberg hat noch Kohlemeiler in Karlsruhe und in Mannheim genehmigt. In Brandenburg regiert SPD und Linke, haben ebenfalls noch Braunkohleabbau genehmigt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, die CDU federführend. Und immer wird ausgeblendet, welche ökologische und gesundheitliche Folgen hat das. Es gibt jährlich mehrere tausend Tote, allein durch das Thema Kohleverstromung. Die Haftung wird ausgeblendet und ignoriert. Und genau das wäre der Ansatz, um auch Betriebsgenehmigungen bis 2040 oder 2045 vorher ohne Ersatzzahlungen zu beenden. Wenn man das nämlich dann half, wenn man die Konzerne für die Folgekosten haftbar machen würde, auch eine Kampagne startet zum Thema gesundheitliche Folgen, dann wäre es möglich, mit den Konzernen zu verhandeln und sie dann auch zu zwingen, ohne Milliarden Ausgleichszahlungen ihre gesundheitsgefährdenden Braun- und Steinkohlekraftwerke vorzeitig abzuschalten. Und das muss unser Ziel sein, dass das, wie gesagt, bis spätestens 2030 kommt. Ja, und beim Thema Energiewende, ökologische Energiewende, wo stehen wir da? Dazu haben wir heute was vorbereitet, damit ich Ihnen nicht nur irgendwelche Zahlen erzähle. Ein Film und eine PowerPoint-Präsentation wäre relativ aufwendig, das hier zu machen. Deshalb haben wir, glaube ich, fünf Folien auf drei Blättern vorbereitet, die ich euch jetzt in Kurzform vorstellen werde. Der Hauptzweck ist einfach, dass ihr hier eine Übersicht auch mal habt, könnt das mit Hause nehmen und habt so auch mal Argumentationsmaterial, um was geht es eigentlich. So, deshalb, die erste Platte, Sie habt, ist Anteil erneuerbarer Energien in der öffentlichen Stromversorgung. Das ist dann die Nettostromerzeugung, um die es geht, abgebildet ist vom Jahr 2002 bis zum Jahr 2018. Da möchte ich halt gar nicht viel dazu sagen, denn dieses Selbstredend, hier könnt ihr den Anstieg sehen, von links 8,8%, dann vor allen Dingen der Sprung im Jahr 2010 bis zum Jahr 2018, das ist das letzte Jahr, wo wir von 16% auf inzwischen 40% Nettostromerzeugung bei den regenerativen Energien, sage ich bewusst, galoppiert sind. Wenn ihr jetzt das Blatt dann bitte umdreht, dann kommt die Photovoltaik, Sonne für alle, Photovoltaik ohne Bremse, dann wäre das möglich, was ihr hier jetzt seht. Die Photovoltaik, die ist im Jahr 2009 für 4 Jahre voll durchgestartet. Das heißt, was es den Zubau angeht. Das bedeutet, hier könnt ihr sehen, wie die Photovoltaik, also die Stromproduktion dann und die installierte Leistung dann hier durchgestartet sind. Und zwar im Einzelnen, da sage ich euch nur mal die Zahl nochmal. Das war im Jahr 2010, 11 und 12 hatten wir im Durchschnitt 7,5% Gigawatt Zubau von Photovoltaik. Und da gab es dann auch in diesen Jahren schon Zahlen, wo allein die Photovoltaik, wenn tagsüber die Sonne scheint, also Zeitraum von 10 bis 14 Uhr, dass man an einigen Tagen schon rein mit Photovoltaik den gesamten Strombedarf bei uns in der Bundesrepublik abdecken konnte. Und das war auch der Grund, warum die Energiekonzerne, ich sag's mal salopp, vollends durchgedreht sind und einige Politiker auch. Denn wäre das so weitergegangen mit der Photovoltaik und wenn er dann jetzt nochmal einmal blättert und so netter Stromerzeugung mit vielen Farben kommt, das ist jetzt die Stromerzeugung aus allen erneuerbaren Energien. Da möchte ich euch nur in Kurzform sagen, oben die Photovoltaik. Und dann könnt ihr vor allen Dingen aber auch sehen, wie die Windenergie genau seit 2009, also die Balken oben, sage ich mal, orange und der Balken drunter hellgrün, diese beiden Bereiche haben wirklich dazu geführt, dass der Gesetzgeber hergegangen ist und dann genau das beschlossen hat, worunter wir seit 2017 leiden. Das bedeutet, die haben jährliche Obergrenzen definiert, die nur noch zugebaut werden dürfen. Die haben die Zwangsausschreibungen eingeführt. Und das führt dazu, habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, dass außer den bereits seit Jahren genehmigten Windrädern in Baden-Württemberg zum Beispiel in den nächsten Jahren kein einziges Windrad mehr gebaut wird. In den Bundesländern führend ist Bayern und Baden-Württemberg mit Photovoltaikanlagen. Auch hier haben sie den Zubaukahlschlag weitgehend schon geschaffen mit dem jetzigen Ist-Zustand. Was aber trotzdem dazu führt, dass eben die bereits installierten jährlich mehr Photovoltaik und mehr Windstrom erzeugen. Ja, und dann, wenn ihr nochmal einmal blättert, das ist eigentlich, das sage ich mal, meine Lieblingsfolie, also im politischen Sinne meine ich, im realen Sinne der Stromerzeugung. Wie sieht es auf den ersten Blick sehr verwirrend aus? Deshalb als Erklärung nur eins, die Photovoltaik hat jetzt oben die gelb- und orangen Schattierungen. Es ist nur unterteilt, weil Photovoltaik-Einspeisung findet bei verschiedenen Netzbetreibern statt. Das könnt ihr mal alles vergessen. Deshalb guckt euch einfach die gelb-orangen an und dann guckt euch die grünen an. Und darum geht es seit vielen Jahren, dass wir AKW-Gegner und viele Energiewender genau das sagen. Sowohl täglich, wöchentlich, monatlich wie jährlich. Das ist die Jahresdarstellung jeder Monat im letzten Jahr, also vom Jahr 2018, nivelliert sich im Prinzip das Thema Windenergie und Solarenergie in der Form. Im Sommer dominiert natürlich die Photovoltaik und im Herbst und im Frühjahr und im Winter dominiert der Windstrom. Und da geht es schlichtweg jetzt darum, dass man das weiter ausbaut, dass man Kurzzeitspeicher hat von 1 bis 3 Tagen. Und wenn das gepusht würde, dann ist es möglich, mit einem weiteren Anstieg von Wind und Photovoltaik dann auch eine sogenannte lineare Stromeinspeisung dann zu gewährleisten. Das Einzige, was da noch fehlt, sind die Speicher. Und das Argument nämlich der Gegner der Energiewende ist da gerade, man hat jetzt über viele Jahrzehnte gepredigt, man braucht sogenannte Grundlastkraftwerke, also fossile AKWs, Kohle, Gas oder Öl. Und genau das ist das Argument von uns als Energiewendern, dass man das nicht braucht, weil wir können dann zusätzlich zu dem, was ich euch jetzt gerade schon gesagt habe, mit Speichern, gibt es auch schon Kombikraftwerke. Das bedeutet, regional, dezentral, so machen es übrigens auch schon einige bei uns hier im Schwäbisch-Haller-Bereich, so machen es auch Stadtwerke, auch bei uns zum Beispiel Bietigheim, Ludwigsburg oder auch Winnetel, die da jetzt mit neu eingestiegen sind, dass sie dann sagen, wir machen einen Verbund. Das bedeutet, wir verbinden dann verschiedene Windparks, man verbindet Photovoltaik und man verbindet Biomasse und stellt so im regionalen Raum eine ununterbrochene, hundertprozentige grüne, regenerative Energieversorgung sicher. Und das ist der Weg, den wir weiter durchsetzen müssen. Dann können die Fossilen nicht mehr mithalten und dann kriegen wir sie auch vom Netz und die Energiewende kann so gepusht werden. Das letzte Blatt, das kommentiere ich jetzt gar nicht, das nehmen wir da einfach mit. Das ist die aktuelle Übersicht über die Stromerzeugung 2018 von allen. Da seht ihr das jetzt auf dem rechten Chart, gelb ist regenerativ, immer noch fossil. Und da könnt ihr auch sehen, dass Braun- und Steinkohle noch 38% haben. Und genau das ist das Problem, was vom Netz muss. Aber ihr seht hier auch die ganzen anderen Stromerzeugungen. So, jetzt komme ich dann zu meiner Schlusszusammenfassung, so möchte ich es mal sagen. Und zwar, das, was ich euch jetzt erzähle, hat der Hermann Scheer schon vor 20 Jahren entwickelt. Da gibt es von ihm auch Bücher, die haben wir jetzt aktuell wieder auf die Homepage vom Aktionsbündnis gesetzt. Es geht im Prinzip auch darum darzustellen, was bedeutet eigentlich eine regenerative Energiewende im Vergleich zu den bisherigen fossilen Strukturen. Und nicht nur, was jetzt die Kraftwerke angeht oder ein Windrad, das dann da steht, sondern es geht um die Rohstoffe. Es geht um die Rohstoffe Uran, Kohle, Öl, Gas. Es geht um die Förderung. Es geht um den Transport. Es geht um die Umwandlungsketten. Und es geht um die Produktion und die Erzeugung. Und genau das ist das Thema, wo es eine weltweite Struktur gibt. Also die größten Konzerne weltweit waren und sind schon immer neben Chemie und Autoindustrie, sind es auch heute aktuell die Energiekonzerne. Namen brauche ich jetzt euch keine erzählen. Und die haben das sozusagen dann aufgeteilt und führen zum Teil ja auch Krieg um Rohstoffe, wie jetzt zum Beispiel Öl oder Gas. Und es geht darum, dass bei überall dann bei Kohle, Öl, Gas und vor allem auch beim Uran zuerst eine Förderung stattfinden muss. Man muss es aus der Erde holen, was nicht ganz einfach immer ist. Auch da gibt es schon gesundheitliche und ökologische Folgen. Und dann geht es darum, man muss es transportieren. Dann geht es darum, es gibt überall Umwandlungsketten, also es gibt zum Beispiel Raffinerien, damit überhaupt dann auch ein Öl im Auto oder als Heizstoff in der Wohnung eingesetzt werden kann. Dasselbe beim Gas, auch bei Gasförderung entsteht unendlich viel Methan. Auch beim Gas überall, bei allen den Stoffen, erst recht beim Uran, werden viele Chemikalien eingesetzt. Gerade beim Uran hat man dann Abraumhalden in den Ländern, wo man das Erz aus dem Boden holt. Man hat dann überall auch noch sehr viel Chemie. Es ist überall, gehen überall Gase in die Umwelt und es gibt überall auch hochgiftige Schadstoffe. Und das ist eigentlich das gesamte Thema, was in der Öffentlichkeit oder was bewusst halt auch politisch ausgeblendet wird, um was es eigentlich geht. Und dann kommt noch die Verteilung dazu. Jetzt haben wir ja wieder die Diskussion, Energiewende kann nicht stattfinden seit 2-3 Jahren, weil die Überland, die Hochspannungsleitungen fehlen. Es geht um Hochspannungsleitungen natürlich, aber nicht für die Energiewende. Und es geht um die Frage Mittel- und Niederspannung. Und das bedeutet, wenn man jetzt betrachtet, Rohstoff, Sonne und Wind, die stehen kostenlos jedem zur Verfügung, können unmittelbar genutzt werden und in einer ganz kurzen Kette dann auch als, zur Anwendung kommen, sowohl als Strom wie auch zur Wärme. Beispiel Windrad. Windrad erzeugt Strom, muss dann nur eingespeist werden ins Netz. Noch besser Photovoltaik. Photovoltaik hat ja zwar zwei Umwandlungsketten, also sprich, es wird der Strom erzeugt, dann haben wir Gleichstrom, dann brauchen wir einen Wechselrichter und dann ist der Strom anwendbar. Und Photovoltaik hat den unschlagbaren Vorteil, Photovoltaik braucht überhaupt keine Hochspannungsleitungen. Photovoltaikstrom wird nur in Mittel- und in Niederspannungsleitungen dezentral, regional eingespeist und auch so verbraucht. Und das ist das Thema, warum wir sagen, genau das muss wieder gepusht werden, damit wir bis zum Jahr 2030 dann mühelos schaffen könnten, die 100%ige regenerative Stromerzeugung. Man muss nur die Konzerne wieder ausbremsen und sagen, Atomausstieg sofort, Kohlekraftwerke schnellstmöglich bis spätestens 2030 vom Netz. Und so funktioniert die Energiewende ohne die tödlichen Folgen von fossiler Stromproduktion und ohne auch die Langzeitfolgen von der gesamten Stromproduktion fossiler Art, die auf der Erde hinterlassen wird. Deshalb Energiewende pushen, das ist das Gebot der Stunde.